Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Himmelfahrtstag. Ich begrüße euch alle zu Hause. Diesmal seid ihr alle an den Bildschirmen online. Hier vor Ort ist heute niemand. Das ist ein bisschen traurig anzuschauen, aber unser Herr ist bei uns und das verbindet uns, egal auf welche Distanz. Ganz sicher werde ich vermissen, dass wir anschließend nicht miteinander grillen können, aber das könnt ihr ja gerne zu Hause nachholen. Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dir nahe sein dürfen, weil du uns nahe gekommen bist durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns segnest, dass du dein Wort an uns segnest und so wie du es verheißen hast, mitten unter uns bist. Danke, Herr, dass wir uns auf dich verlassen können. Amen. Die eigentliche Geschichte, als Jesus damals vor den Augen seiner Jünger in die himmlische Welt verschwand, die vertiefe ich heute mal nicht, sondern ich möchte mit euch sozusagen einen himmlisch weiten Ausblick genießen, den Jesus seinen Jüngern schon Wochen vor dem Wunder seiner Rückkehr in die himmlische Welt eröffnet hat. Und zwar war das beim Abendmahl, also ganz kurz vor seiner Kreuzigung. Und da verhilft Jesus seinen Jüngern schon vorab, man könnte sagen, von einer Art Froschperspektive, die sie hatten, zu einer Vogelperspektive. Ich habe euch da mal etwas mitgebracht, das hängt bei mir zu Hause im Büro. Und zwar ist es eine Reliefkarte der zentralen Alpen. Ich bin so ein Alpenfreak und deswegen begeistert mich das immer. Das Tolle an so einer Karte ist, die kann ich also aus verschiedener Perspektive betrachten. Und wenn ich mich ganz nach unten begebe in die Ebene dieser Karte, dann habe ich einen Eindruck, als würde ich selbst in dieser Landschaft stehen. Ich kann sie aber auch aufrichten und dann schaue ich so von oben drauf. Und dann sehe ich ganz verschiedene Gegenden, praktisch aus meiner Perspektive jetzt, die alle gleich weit von mir entfernt sind. Ja, so einen umfassenden Blick auf die Alpen, den hat man nicht mal vom Flugzeug aus. Und mich erinnert das daran, wie Jesus als Sohn Gottes auf die Zeiten und Ereignisse der Zukunft blickt. Wir sehen ja immer nur, wenn wir selber uns in der Landschaft bewegen, auf die nächste Bergkette, auch auf den nächsten größeren Berg, der vor uns liegt, und haben von den Tälern und den Bergen, die dahinter liegen, nur eine ganz vage Vorstellung. Und so geht es uns auch im Leben, wenn wir in die Zukunft schauen wollen. So geht es auch den Jüngern im Gespräch mit Jesus, bevor er festgenommen wird und sein finaler Leidensweg beginnt. Ja, nur einen Tag später wird er am Kreuz sterben. Jesus betrachtet die bevorstehenden Ereignisse aber sozusagen mit einem göttlichen Blick von oben her. Er sieht für seine Jünger weiter und tiefer und er kann die unmittelbar bevorstehenden Ereignisse genauso klar und deutlich vor sich sehen wie die noch sehr ferne Zukunft, sogar bis in unsere heutige Zeit hinein und noch darüber hinaus. So wie ich auf meiner Reliefkarte vom Mont Blanc zum Großglockner schauen kann, obwohl die in Realität 480 Kilometer voneinander entfernt sind. Egal, wenn ich vor Ort wäre und würde selbst auf einem dieser Berge stehen, ich würde den anderen nicht erkennen können. Aber von oben kann ich alles gleichzeitig sehen und so sieht Jesus die Zukunft. Aber viel umfassender als ein Blick auf eine Reliefkarte ist natürlich die Aussicht, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und wegen dieser Aussicht können die Jünger später auch die Himmelfahrt richtig einordnen, nämlich so, dass daraus für sie weder eine Trauerfeier wird, noch ein Abschiedsfest, sondern letztlich ein großes Freudenfest. Wir lesen in Auszügen, was Johannes in Kapitel 16 von diesem Ausblick Jesu für seine Jünger festgehalten hat. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, den Text auszuwählen. Eigentlich müsste man das ganze Kapitel 16 lesen, aber wegen der Zeit beschränke ich mich auf einige Verse. Zunächst den Vers 22 und dann später hauptsächlich ab Vers 27 bis zum Kapitelende. Ich habe dafür mal die Neues Leben-Übersetzung gewählt. Johannes 16, Vers 22. Da sagt Jesus: Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Traurigkeit und Freude in einem Vers. Jetzt seid ihr traurig, sagt Jesus. Das sagt er ihnen auf den Kopf zu. Das heißt so viel wie, ihr werdet jetzt eine sehr schwere Zeit erleben. Ihr werdet weinen und klagen, sagt er an einer anderen Stelle. Es geht aber um eine Krisenzeit, die Jesus überschaut, auch in ihrer Länge. Es ist eine Zeit, die auch vorübergehen wird, eine kleine Weile oder kurze Zeit, in der die Jünger Jesus nicht mehr sehen werden und in der sie ihren Herrn auch schwer im Stich lassen werden. Wenn man das ganze Kapitel liest, Johannes 16, dann sieht man, dass es hier zunächst um die unmittelbar bevorstehende Zeit geht, zwischen der Festnahme Jesu, seiner Hinrichtung bis zur Auferstehung und der unmittelbaren Begegnung mit seinen Jüngern danach. Aber zunächst noch mal ein kurzer Sprung zurück zu Vers 5. Da ist der eigentliche Schlüssel zum Verständnis des Trostes, der in diesem Text steckt. Da sagt Jesus: Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Und hier hat Jesus definitiv nicht nur seine Zeit im Blick, wo er im Grab sein wird, sondern das geht hier viel weiter. Man merkt auch, die Jünger überlegen die ganze Zeit angestrengt, was das jetzt letztlich für sie bedeutet und wieso sie vielleicht traurig sein werden oder dann auch wieder nicht sein müssen, wieso sie eine große Freude erwartet, obwohl Jesus sie verlassen will, denn das hat er ja offensichtlich vor. Vielleicht, weil er nur kurz weggeht und dann wiederkommt. Er will und er wird sie wiedersehen, so in Vers 22. Jesus will sie wiedersehen, das ist die Hauptsache. Das ist das, was in diesem Text auch Freude auslöst. Aber wir wissen ja im Rückblick auf die Ereignisse von damals geschaut, dass Jesus ihnen als der Auferstandene eigentlich nur noch ein paar Mal face to face, wie man heute so schön sagt, begegnet ist. Und dieses kurzfristige Wiedersehen nach seiner Auferstehung, das kann er eigentlich nicht gemeint haben. Sonst wäre ja auch die Freude seiner Jünger nicht nur von kurz, dann wäre sie nur von kurzer Dauer gewesen. Entscheidend ist also hier, was Jesus noch sagt in diesem Kapitel. Entscheidend ist, wohin er geht. Er geht zurück zu seinem Vater in den Himmel. Und von dort wird er seine Jünger weltweit und zu jeder Zeit sehen. Davon spricht er hier. Jesus hat einen gewaltigen Ausblick auf seinen Tod, auf die Auferstehung, die Begegnung danach mit seinen Jüngern, dann seine Himmelfahrt, Pfingsten, die Zeit der Gemeinde und sogar schon seine Wiederkunft am Ende einer sehr langen Zeit. Das hat er alles vor Augen, bis zu dieser Zeit, in der er seine Jünger immer wieder sieht, ohne Unterbrechung. Und im Verlauf dieser Ereignisse wird, sofern die Jünger sie erleben, ihre Trauer in eine Freude verwandelt werden. Und damit tröstet Jesus seine Leute. Und er weiß ganz genau, dass sie diesen Trost schon ziemlich bald sehr nötig haben werden. Aber es ist auch für uns heute sehr wichtig, nicht nur die Froschperspektive zu haben auf die manchmal schwer zu ertragende nahe Zukunft oder Gegenwart, sondern dass wir mit der Hilfe Jesu in die Weite von diesem herrlichen Ziel schauen, das er mit uns hat. Und das macht eine Freude, die niemand nehmen kann. Die Freude, von der Jesus hier spricht, wird die Freude darüber sein, dass er den Tod besiegen wird, das erleben und in den Himmel vorausgehen wird, wohin er auch seine Jünger holen will. Die Freude bleibt also, auch wenn er von ihnen in den Himmel zum Vater zurückkehrt. Oder man muss eigentlich sagen, genau deswegen. Es wird die Zeit sein, in der sein Geist an seine Stelle tritt. Und das wird keine Zeit sein, wo sie ihn vermissen werden, ihren Herrn, sondern in der sie besonders eng mit ihm verbunden sein werden. Und darauf weist er einige Verse vorher hin, Vers 7 in Kapitel 16. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und damit, mit diesem Ratgeber oder Tröster, wie es auch übersetzt werden kann, meint Jesus seinen Heiligen Geist. Das ist das Verbindungsglied zwischen ihm im Himmel und seinen Nachfolgern auf der Erde. Das kündigt er hier seinen Jüngern an. Und von da wage ich jetzt mal den Sprung ans Kapitelende zu Vers 27, auch wenn das, was dazwischen steht, sehr wichtig ist. Lest es unbedingt zu Hause mal im Gesamten durch, das ganze Kapitel. Und wegen des Zusammenhangs muss ich jetzt doch noch den letzten Satz aus Vers 26 dazu nehmen. Jesus sagt hier: Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich kam vom Vater in die Welt und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Da sagten seine Jünger: Endlich sprichst du offen und nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und nicht darauf angewiesen bist, dass irgendjemand dir etwas sagt. Deshalb glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus fragte: Jetzt glaubt ihr? Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon angebrochen, da werdet ihr zerstreut werden und jeder wird seine eigenen Wege gehen und mich verlassen. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus geht voran, so könnte man sagen. Jesus malt ihnen dabei aber keine rosaroten Wölkchen an den Himmel. Jesus sagt ihnen deutlich, dass sie leiden werden, dass sie versagen werden, dass sie traurig sein werden und dass sie Ängste auszustehen haben. Während seiner Passion ganz besonders stark, aber auch später noch, auch bis in die Zeit der Gemeinde hinein, eben solange sie in dieser Welt leben. Das Ziel in dieser Welt heißt aber für sie, für jeden Jünger Jesu, es geht heim zum Vater im Himmel, dorthin, wo Jesus ihnen vorausgehen wird. Aber bis dahin werden die Jünger so eine Art Achterbahn der Gefühle durchleben. Und viele dieser Gefühle kennt ihr auch. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang, aber sie sind uns doch vertraut und sie gehören zu den Tälern und Höhen auf dem Weg zu Gott. Da wird Enttäuschung und Frust sein über das eigene Versagen, bei den Jüngern vor allem in dem Moment, als Jesus festgenommen wurde. Wut und Mutlosigkeit angesichts der großen Ungerechtigkeit für uns in dieser Welt, auch heute immer noch, damals sehr unmittelbar bei diesem extrem unfairen Verhör, dem Jesus ausgesetzt war. Dann kommen Trauer, Angst und Verzweiflung in der Zeit Jesu, als der im Grab lag. Dann die Fassungslosigkeit und das Entsetzen am Tag der Auferstehung noch morgens, als das Grab leer war. Was bedeutet das? Und daraus wird dann aber die riesige Freude nach der Auferstehung. Schließlich auch große Freude, als der Auferstandene seinen Jüngern zu mehreren Zeitpunkten begegnet. und sie auch beruft, diese frohe Botschaft seiner Auferstehung weiterzusagen. Ja, und dann kommt eben auch dieser Abschied an Himmelfahrt, ein Abschied, der keiner ist, weil er gleichzeitig der Beginn einer anderen Form der Gegenwart Jesu einleitet, nämlich Pfingsten und die Zeit der Gemeinde unter der Leitung seines Heiligen Geistes. Entscheidend ist, dass es zu jeder Zeit, in jeder Lage auf das große Ziel zugeht, die Ankunft beim himmlischen Vater. Und es gibt einen gewichtigen Grund dafür, an die gute Zielankunft zu glauben, auch für dich und für mich. Und dieser Grund liegt in dem, was Jesus dann in Vers 27 sagt. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und dann spricht Jesus nochmal, wie anfangs in Vers 5, ganz direkt seine Himmelfahrt an. Ich kam vom Vater in die Welt und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Das ist interessant. Jesus spricht hier von seiner Existenz vor seiner Menschwerdung und von seiner Existenz nach seiner Himmelfahrt. Er gehört nicht nur zu Gott, er ist Gott. Und das zeigt sowohl sein Kommen in die Welt als auch sein Gehen aus dieser Welt. Durch unbegreifliche Wunderereignisse sind beide Dinge begleitet. Und man spürt es Jesus jetzt hier ab, was ihm wenige Tage später die Kraft gibt, das Kreuz auszuhalten. Es geht zurück zu seinem geliebten Vater, zusammen mit dem erfüllten Auftrag, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Jesus wird die Welt also an seiner Himmelfahrt nicht einfach nur verlassen, sondern er wird dort, im Bild gesprochen sozusagen, allen, die er noch retten wird, die Tür aufhalten, angefangen beim Verbrecher, der neben ihm am Kreuz sterben wird. Wie reagieren die Jünger? Bekennen ist gut, von Gott gehalten ist besser, könnte man sagen. Vers 29, da sagten seine Jünger, endlich sprichst du offen und nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und nicht darauf angewiesen bist, dass irgendjemand dir etwas sagt. Deshalb glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Ich finde, die Jünger haben bis dahin sehr genau zugehört und ihre Reaktion klingt total super. Sie haben viel verstanden, von was Jesus spricht und was sie auch als seine Jünger in Zukunft erwarten wird. Und so bekennen sie, was sie glauben, denn sie sehen in diesem Blick Jesu in die Zukunft auch etwas von seiner Göttlichkeit. Deshalb, so sagen sie, glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Und so ein Bekenntnis ist echt gut. Es ist auch für uns gut, wenn wir ab und zu mal ganz deutlich bekennen, was wir glauben, wer Jesus ist und was er uns bedeutet, was er für uns getan hat. Aber dann warnt Jesus doch noch vor einem kritischen Punkt. Das Bekenntnis allein bewahrt uns nämlich nicht davor, schwach zu werden, auch schwach im Glauben. Auch den Mut zu verlieren, wenn es ums Bekennen geht. Und das wird genau den Jüngern ja passieren, als es brenzlig für sie wird. Sie werden Jesus verlassen, statt auf Gott zu vertrauen. Und jeder wird sich zurückziehen, statt dann sich zu Jesus zu bekennen, wo es wirklich wichtig gewesen wäre. Und das ist ja nicht nur ihnen so passiert, du kennst es vielleicht auch. Gerade dann, wenn es drauf ankommt, dann versagen wir manchmal sehr. Und da, wo unser Glaube stark sein sollte, da ist er dann besonders schwach. Ich frage mich immer wieder, warum ist das so? Es ist ja manchmal fast wie eine Gesetzmäßigkeit. Aber es ist auch so, dass erst in dieser Schwäche die Jünger so richtig begreifen werden, was es bedeutet, dass sie von Jesus gehalten sind. Und nicht so sehr, dass sie ihn halten. Allen voran Petrus macht diese Erfahrung. Weil Jesus vom Vater nicht allein gelassen wird, wird auch Jesus seine Jünger nicht allein lassen, wenn denen die Kraft ausgeht. Ich finde gerade bei Petrus, da sehen wir das so deutlich, als er Jesus verleugnet und später Jesus wieder auf ihn zugeht und ihn fragt, hast du mich lieb? Was für ein großartiges Entgegenkommen Jesu, was für ein Halt. So wie ein guter Vater es tut und ein guter Hirte. Er trägt seine Kinder, wenn sie zu schwach sind, um sich selbst an ihm festzuhalten. Das bedeutet Gottes Vaterliebe. Und Jesus weiß, dass er sich selbst in seiner schwächsten Stunde als Mensch hundertprozentig auf seinen Vater im Himmel verlassen kann. Und deswegen sagt er, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und diese Erfahrung sollen auch seine Jünger machen. Diese Erfahrung dürfen auch wir machen. Wir müssen in schweren Zeiten nicht die Starken markieren, sondern in diesen Zeiten kommt es darauf an, dass Jesus uns hält. Und so hat es Jesus selbst erlebt, als er am Kreuz von Gott verlassen scheint und doch von seinem Vater durch diese schwerste Stunde getragen wird. Die Zusage, der Vater ist bei mir, gilt auch mir, wenn ich durch Jesus Gottes Kind geworden bin. Und mich freut das unglaublich, denn dass der Vater im Himmel bei mir ist, das macht eigentlich meine ganze Gewissheit aus. Ich darf fest vertrauen, dass ich trotz Lebenskrisen und trotz Fehlern, die ich auch in Zukunft noch machen werde, nicht allein gelassen bin, denn Gott wird bei mir sein. Und die Liebe meines Vaters im Himmel ist es, die mich im Glauben und am Leben hält. Das alles sagt Jesus seinen Jüngern vor der größten Krise und der größten Traurigkeit, die sie in Kürze alle miteinander und doch voneinander getrennt erleben werden. Aber diese Trauer, diese Zeit der Schwäche und des Versagens wird in einer Zeit großer Freude enden. Sie wird in diese Freude münden, die ihnen niemand mehr nehmen kann und nehmen soll. Jesus nennt seinen Jüngern zum Schluss noch einmal den Grund für seine lange Rede. Und hier könnte man sagen, hier geht es auch um den Vatertag. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus will seinen Jüngern und uns diesen großen Ausblick auf die himmlische Heimat mitgeben und damit einen tiefen inneren Frieden, sozusagen als Schutzschild gegen die Angst in dieser Welt. Und diese Angst, oder wie es hier eigentlich heißt, der Druck, der in dieser Welt auf uns lastet, wird zwangsläufig immer ein Thema sein. Wegen Verlust, wegen Versagen, wegen Schuld, wegen Krankheit und wegen Tod. Aber so schließt Jesus hier, hier auf der Erde werdet ihr zwar, könnte man sagen, werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet, wer sich in dieser Welt an Jesus hängt, wird mit ihm auch alles Schwere in der Welt überstehen und schließlich auch mit ihm beim Vater im Himmel ankommen. Das Ziel ist das Entscheidende, der Vater im Himmel. Also sollte dich jemand darauf ansprechen, dass heute Vatertag ist, dann kannst du fröhlich sagen, richtig, Jesus hat mir den Zugang zum Vater im Himmel geöffnet. Er war hier auf der Erde, um genau diese Mission zu erfüllen. Und jetzt ist er wieder bei seinem Vater, der mich liebt, so wie er Jesus liebt. Das ist eine Realität. Und ich werde vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist im Himmel freudig erwartet. Mit diesem Ausblick schenkt mir Jesus einen tiefen inneren Frieden. Und deswegen freue ich mich, so wie Jesus, auf meinen Vater im Himmel. Und diese Vorfreude, die darf ich feiern, weil ich weiß, dass mir Jesus an Himmelfahrt zu diesem Vater im Himmel vorausgegangen ist, damit ich auch einmal dort sein darf. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir können das nur sehr schwer fassen, was damals geschehen ist. Diese ganzen unfassbaren Dinge, deine Auferstehung, deiner Himmelfahrt, dann der Heilige Geist, den du geschickt hast. Aber wir sehen in dem allen die starke Verbindung, die du geschaffen hast zwischen der himmlischen Welt, zwischen unserem Vater im Himmel und uns. Danke, Herr, für alles, was du da für uns getan hast. Und dafür wollen wir dir besonders auch an Himmelfahrt danken. Danke, Herr, dass du den Zugang zum Himmel für uns freigemacht hast und wir dir darin ganz fest vertrauen können. Du bist da und der Vater im Himmel hat uns lieb. Amen. Ich möchte euch jetzt noch einen gesegneten Himmelfahrtstag wünschen und segne euch mit dem Zuspruch Jesu: Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Und jetzt wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, vielleicht zu Hause in der Familie oder mit einem Gast.